بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Heutige Verse, die wir uns anschauen möchten, sind die Verse 15 bis 22. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, und ich lese die Übersetzung vor: Sag, soll ich euch von etwas Besserem als diesem Kunde geben? Für diejenigen, die gottesfürchtig sind, werden bei ihrem Herrn Gärten sein, durch Alt von Bächen, ewig darin zu bleiben, und vollkommen gereinigte Gattinnen und Wohlgefallen von Allah. Allah sieht die Diener wohl, die sagen: Unser Herr, gewiss, wir glauben, darum vergib uns unsere Sünden und bewahre uns vor der Strafe des Höllenfeuers. Die Standhaften und die Wahrhaftigen, die demütig Ergebenen und diejenigen, die ausgeben und die im letzten Teil der Nacht um Vergebung Bittenden. Allah bezeugt, dass es keinen Gott gibt außer ihm, und ebenso bezeugen die Engel und diejenigen, die Wissen besitzen, der Wahre der Gerechtigkeit. Es gibt keinen Gott außer ihm, dem Allmächtigen und Allweisen. Gewiss, die Religion bei Allah ist der Islam. Doch diejenigen, denen die Schrift gegeben wurde, wurden erst uneinig, nachdem das Wissen zu ihnen gekommen war, aus Missgunst untereinander. Doch wer Allahs Zeichen verleugnet, so ist Allah schnell im Abrechnen. Und wenn sie mit dir streiten wollen, dann sag: Ich habe mein Gesicht Allah ergeben, und ebenso wer mir folgt. Und sagt zu jenen, denen die Schrift gegeben wurde, und den Schriftunkundigen: Seid ihr Allah ergeben? Wenn sie ihm ergeben sind, dann sind sie recht geleitet. Kehren sie sich hier aber ab, so obliegt dir nur die Übermittlung der Botschaft. Allah sieht die Diener wohl. Diejenigen, die Allahs Zeichen verleugnen, die Propheten zu Unrecht töten, und diejenigen unter den Menschen töten, die Gerechtigkeit befehlen, denen verkündet schmerzhafte Strafe. Das sind diejenigen, deren Werke in diesseits und jenseits hinfällig werden, und sie haben keine Helfer. Als Vorbotschaft und einleitende Worte sagen wir, als Erinnerung für diejenigen, die es schon wissen, und als Ansporn für alle und als neue Information für diejenigen, die es noch nicht wissen: Wir haben mitgeteilt bekommen von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam einen folgenden Hadith, und so er sagte: Wahrlich, Allah hat auf der Erde wandernde Engel, andere als diejenigen, die mit dem Schreiben der Taten beschäftigt sind. Sie suchen diejenigen auf, die Allahs gedenken. Wenn sie Leute gefunden haben, die Allahs gedenken, rufen sie sich gegenseitig: Kommt zu dem, was ihr wolltet. Dann umschließen sie sie mit ihren Flügeln bis zum untersten Himmel. Dann fragt sie ihr Herr, obwohl er besser Bescheid weiß als sie: Was sagen meine Diener? Dann sagen sie: Sie sagen Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, und verherrlichen dich. Dann sagt er: Haben sie mich gesehen? Dann sagen sie: Nein, bei Allah, sie haben dich nicht gesehen. Dann sagt er: Wie wäre es, wenn sie mich gesehen hätten? Dann sagen sie: Wenn sie dich gesehen hätten, würden sie dir noch mehr Gottesdienste verrichten, dich noch mehr verherrlichen und noch mehr lobpreisen. Dann sagt er: Um was bitten sie mich? Sie sagen: Sie bitten dich um das Paradies. Dann sagt er: Und haben sie es gesehen? Sie sagen dann: Nein, bei Allah, unser Herr, sie haben es nicht gesehen. Er sagt: Wie wäre es, wenn sie es gesehen hätten? Sie sagen: Hätten sie es gesehen, dann würden sie noch mehr darauf harren und noch stärker danach verlangen und es noch mehr begehren. Er sagt: Wovor suchen sie Zuflucht? Dann sagen sie: Vor dem Feuer. Allah sagt dann: Haben sie es gesehen? Dann sagen sie: Nein, bei Allah, unser Herr, sie haben es nicht gesehen. Er sagt dann: Wie wäre es, wenn sie es gesehen hätten? Dann sagen sie: Dann würden sie noch mehr dafür tun, um davor zu flüchten, und sie würden sich noch mehr davor fürchten. Dann sagt er: Dann mache ich euch zu Zeugen, dass ich ihnen vergeben habe. Dann sagt ein Engel unter ihnen, oder von ihnen: Unter ihnen ist aber der So und So, er gehört gar nicht zu ihnen, er ist nur gekommen, etwas zu erledigen. Dann sagt er: Dies sind Leute, bei denen diejenigen, die sich dazusetzen, nicht unglücklich werden. Und dieser edle Hadith, überliefert bei Al-Bukhari, ist Ansporn genug, dass man an Sitzungen teilnimmt, an denen Allahs gedacht wird. Und die müssen nicht unbedingt in einer Moschee sein, sondern können überall sein. Und wie toll ist es, zum Beispiel bei manchen Leuten, die bei ihren eigenen Familien Sitzungen haben, mit ihrer eigenen Familie, um ihnen etwas beizubringen täglich, oder der Mann der Frau, oder die Frau dem Mann, oder die ganze Familie. Das sind edle Sachen, auf denen Allah subhanahu wa ta'ala zweifellos seinen Segen sendet. Und nachdem wir beim letzten Mal mitgeteilt bekommen haben, was diejenigen Sachen sind, die natürlicherweise den Menschen ausgeschmückt worden sind. Die Liebe zu den Begehrten nach Frauen, Söhnen, nach Vermögen, nach Rassepferden, nach Vieh, nach Saatfeldern und nach allem möglichen vom diesseitigen Leben, hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, soll ich euch von etwas Besserem als diesem Kunde geben. Und Besserem als diesem ist genau das gemeint, was im Vers vorher erwähnt worden ist. Im Gegensatz zum Diesseits ist das Folgende ausschließlich für die Gottesfürchtigen. Also das, im Vers vorher wurden Sachen erwähnt, die den Menschen lieb gemacht worden sind, egal ob sie gläubig sind oder ungläubig sind, und auch in diesem Leben erhalten sie es, egal ob sie gläubig sind oder nicht. Denn Allah gibt das Diesseits den Gläubigen und den Ungläubigen. Aber er sagt, soll ich euch von etwas Besserem als diesen Kunde geben. Wieso ist es besser? Es ist anders und ewig und unvergleichbar. Das Gleiche sind die Namen. Was gleich ist, sind die Namen. Allerdings die Sachen selbst sind anders im Paradies. Soll ich euch von etwas Besserem als diesem Kunde geben, was ich euch gerade in diesem Vers erwähnt habe? Für diejenigen, die gottesfürchtig sind, werden bei ihrem Herrn Gärten sein durch Alt von Bächen. Und für diejenigen, die gottesfürchtig sind, der Beweis dafür, eben, dass das Paradies nur für die gottesfürchtigen Menschen bestimmt worden ist. Man könnte den Vers auch anders übersetzen und sagen, soll ich euch von etwas Besserem als diesen Kunde geben, was für die Gottesfürchtigen bereitet ist, und dann oder was für die Gottesfürchtigen bei ihrem Herrn bereitet ist, und dann könnte man als Antwort sagen, Gärten durch Alt von Bächen. Gärten durch Alt von Bächen. Also es wäre eine andere Form der Zeichensetzung. Weil ihr wisst vielleicht, im arabischen Text gibt es keine Zeichensetzung. Im arabischen Koran, im Original, gibt es keine Zeit, es gibt weder einen Punkt, noch ein Komma, noch ist, also ist nicht irgendwie markiert, wo der Satz zu Ende ist. Es ist auch nicht markiert, wer gerade redet. Natürlich ist das alles die Rede Allahs, aber manchmal sagt er, was andere sagen, und auch gibt es keine Anführungszeichen, gar nichts davon. Und das führt dazu, dass manchmal mehr als eine Bedeutung zu verstehen ist. Und genauso wie ich gerade eben vorgelesen habe, die zwei Versionen, beide kann man, was aus dem arabischen Text entnehmen, und widersprechen sich nicht und ergänzen sich gegenseitig. Also sie werden Gärten erhalten durch Alt von Bächen, eine Sache, die Allah im Koran an mehreren Stellen erwähnt. Und diese Gärten, die der Mensch natürlicherweise liebt, denn vorher wurden sie auch erwähnt als Saatfelder und ähnlichem. Pharaon, der Pharao von Moses, hat auch damit geprahlt. Er sagte, dies sind die Gärten, unterhalb derer Flüsse fließen. Seht ihr das nicht? Also das sind meine Gärten, die mir gehören. Also er wollte, als würde er sagen, das ist mein Paradies, was Moses euch verspricht, das habe ich schon in diesem Leben. Also betet mich an, das wollte er ja haben. Und durch diese Bäche, von denen Allah subhanahu wa ta'ala uns mitgeteilt hat, sind natürlich anders als die Bäche, die es in diesem Leben gibt. Denn diese Bäche, die es im Jenseits gibt, sind rein, und Allah subhanahu wa ta'ala hat sie beschrieben, das hat im Surat Muhammad beschrieben, dass es Bäche gibt, die Milch aus Milch sind, Flüsse aus Milch, und dessen Geschmack sich nicht verändert. Lam yataghayyara ta'muhu. Und er hat andere Bäche beschrieben als Flüsse aus Honig, und er hat Flüsse beschrieben als Flüsse aus Wein, das nicht betrunken macht. Und das sind Sachen, die man sich natürlich einfach nur in Gedanken vorstellen kann. Und das ist alles eine Annäherung, damit man sich vorstellen kann, wie es ungefähr im Paradies sein wird. Auf jeden Fall gibt es dort alles, was man sich wünscht. Und zu unter diesen Sachen gehören Bächen oder Gärten durch Alt von Bächen, ewig darin zu bleiben. Und allein schon die Tatsache, dass die Sachen, die Allah subhanahu aus dem Jenseits gibt, ewig sind, ist schon ein Grund genug dafür, danach zu streben, und Beweis genug dafür, dass alles, was im Jenseits geht, besser ist. Denn wir wissen, alles, was im Diesseits ist, ist vergänglich und Genuss im diesseitigen Leben. Und wir wissen genau, mit Gewissheit, dass es zu Ende sein wird eines Tages. Doch nicht nur das erhalten sie. Sie erhalten bei ihrem Herrn Gärten, durch Eis von Bächen, ewig darin zu bleiben, und vollkommen gereinigte Gattinnen und diese vollkommen gereinigten Gattinnen, das heißt vollkommen gereinigt, sie menstruieren nicht, sie scheiden nichts aus, also sie sind frei von Urin und anderen, also vollkommen gereinigten Gattin. Und nicht nur das, sondern Wohlgefallen von Allah subhanahu wa ta'ala noch obendrauf. Und das ist die gewaltigste Gunst von Allah subhanahu wa ta'ala. Wie es in einem Hadith heißt, dass die Paradiesbewohner von Allah subhanahu wa ta'ala angesprochen werden und Allah subhanahu wa ta'ala ihnen noch mehr geben möchte, als er ihnen schon gegeben hat. Und sie sagen sinngemäß, du hast uns doch schon alles gegeben, was wir uns wünschen, bekommen wir doch. Und dann sagte er als Antwort, aber heute erlaube ich euch oder gebe ich euch oder schenke ich euch meine Zufriedenheit, so werde ich nach dem heutigen Tag nicht mehr auf euch zornig sein. Und das ist die größte Gunst überhaupt, denn Allah, wenn er jemanden nicht mit einem zornig ist und jemand zufrieden ist, dann wird es ihm natürlich wohl ergehen. Und diese Sachen, die Allah beschrieben hat in diesem 15. Vers, sind die vergleichbar mit dem, was er im 14. Vers geschrieben hat? Namentlich ja. Frauen gibt's da, Frauen gibt's da, Gärten gibt's da, Gärten gibt's da. Bäche gibt's hier, Bäche gibt's hier, aber sie sind anders. Sie sind anders und unvergleichbar. Und man macht sich auch bewusst, dass man im Grunde genommen diese Sachen bekommt für wenig Mühe. Also im Vergleich dafür, dass man ewig die Sachen bekommt, ewige Belohnungen bekommt, was man sich sehr schwer vorstellen kann. Man stellt sich vor, man ist 1000 Jahre im Paradies und dann nochmal 1000 Jahre. Und wenn die 1000 Jahre zu Ende sind, sind nochmal 1000 Jahre und das Ganze hört niemals auf. Und das ist eine gewaltige Gunst für wenig Taten. Wie lang ist das Leben eines Menschen von der Umma von Muhammad s.a.w.? Etwa zwischen 60 und 70 Jahren werden die Leute alt. Zwischen 60 und 70 Jahren und dann erhalten sie inshallah eine ewige Belohnung. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Allah sieht die Diener wohl. So heißt es im arabischen Text, Wallahu basirun bil ibad. Ibad sind die Diener. Hier ist übersetzt worden die Menschen, weil natürlich die Menschen sind alle Diener, aber nicht alle Diener sind Menschen. Insofern, Allahu a'lam, wäre es vielleicht nicht schlecht gewesen, wenn man auch als Diener übersetzt. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sieht sowohl die Diener, die die Menschen sind, und auch die seine anderen Diener, die er erschaffen hat. Aber offensichtlich hat man hier mit Menschen übersetzt, weil das diese Güter, die angesprochen worden sind, auch für die Menschen sind. Und auch sagte Allah subhanahu wa ta'ala im 14. Vers, Zuyyina linnas, für die Menschen ist ausgeschmückt worden, was darauf hinweist, dass hier mit Dienern die Menschen gemeint sind. Allah weiß am besten Bescheid. Allah sieht die Diener wohl, die sagen, unser Herr, gewiss, wir glauben, darum vergib uns unsere Sünden und bewahre uns vor der Strafe des Höllenfeuers. Also, oder man könnte übersagen, oder man könnte auch übersetzen und sagen, also das ist jetzt ein Relativsatz gewesen, Alladina yaquluna rabbana, also Allah sieht diejenigen, die sagen, unser Herr, gewiss, ein Relativsatz, und man könnte auch übersetzen und einen Punkt machen, im vorigen Satz, man könnte sagen, Allah sieht die Diener wohl, Punkt, und sagen, es sind diejenigen, die sagen, unser Herr, gewiss, wir glauben, yani humul ladina, könnte man auch übersetzen. Und das ist wieder ein Beweis dafür, wie ich gesagt habe, dass man kann mehr als eine Übersetzung machen aus dem arabischen Text, problemlos, und sie widerspricht sich nicht, und alles ist korrekt und richtig. Und was jetzt beschrieben wird, sind die Eigenschaften von ihm. Also wer zu diesen Menschen gehören möchte, denen Allah das ewige Paradies verspricht, und die gereinigt, die Gattinnen erhalten werden, wer das möchte, der soll folgende Eigenschaften verinnerlichen. In den zwei folgenden Versen. Diejenigen, die sagen, unser Herr, gewiss, wir glauben. Das ist die Voraussetzung überhaupt. Denn wie unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. Es wird nur eine muslimische Seele ins Paradies eingehen. Und deswegen ist das die absolute Voraussetzung. Der Schlüssel zum Paradies ist La ilaha illallah. Und wenn man diese Voraussetzung nicht hat, egal zu welcher Epoche man gelebt hat, jeder Prophet hat zu diesem La ilaha illallah aufgerufen. Und das ist der Schlüssel zum Paradies, ohne den man nicht ins Paradies kommen kann. Unser Herr, gewiss, wir glauben. Also, Punkt, an was glauben wir? An alles. Alles, was Allah uns auferlegt hat zu glauben. Alles, was Allah uns auferlegt hat zu glauben. Und übrigens, vielleicht ist es angebracht, an dieser Stelle zu erwähnen, dass nicht nur das reine Glauben, wie man es jetzt verstehen würde, ausreicht, sondern wir wissen, das ist unser Glaube, dass der Iman, also der Glaube, mehr besteht als nur als das, was man im Herzen trägt. Sondern Glaube ist das, was man im Herzen hat und das, was man auch sagt und das, was man tut. Also wenn ich Sachen sage, die dem widersprechen, was ich im Herzen habe, dann ist es eine Art von Heuchelei. Eine Form der Heuchelei. Muss nicht direkt die Größte sein. Denn jeder von uns im Herzen trägt, jeder von uns trägt im Herzen, dass er Allah nicht ungehorsam gegenüber sein darf. Aber manchmal passiert es, dass man sündigt. Okay? Und das ist selbstverständlich ein Widerspruch, aber es muss nicht gleich eine große Form von Heuchelei sein. Aber wie gesagt, also nur weil wir hier sagen, nur weil Allah subhanahu wa ta'ala hier die beschrieben hat als Leute, die sagen, wir glauben, das heißt noch nicht, dass das die einzige Voraussetzung ist, sondern oder das ist die einzige Voraussetzung, aber wir glauben gleichzeitig, dass dieser Glaube, der Iman, eben nicht nur aus dem besteht, was wir im Herzen tragen, sondern auch das, was wir sagen. Deswegen ist man nicht Muslim, bis man sagt, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Vorher ist man kein Muslim. Vorher ist man kein Muslim. Es muss nicht unbedingt unter Zeugen geschehen. Das ist keine Voraussetzung dafür, dass man Muslim wird, aber man muss es ausgesprochen haben. Und der Beweis dafür ist, dass als unser Prophet, also es gibt viele Beweise dafür, aber ein Beweis dafür ist, dass als unser Prophet am Sterbebett von seinem Onkel Abu Talib war, hat er zu ihm gesagt, sag la ilaha illallah. Und die Leute, die am Bett waren, die haben ihm ja versucht, davon abzubringen. Und sie haben es ja geschafft. Also sie wollten, dass er, die haben ihn daran erinnert, haben gesagt, willst du etwa an einen anderen Glauben sterben, als den Glauben deiner Vorväter? Und wie heißt es? Und der Prophet Muhammad hat zu ihm gesagt, sag la ilaha illallah. Und sie haben ihn versucht, ihn davon abzubringen, bis dann seine letzten Worte waren, Iyadu billah, also ich sterbe oder ich glaube an den Glauben meiner Vorväter. Das war der Götzendienst. Und wenn es ausreichen würde, dass der Prophet sagt, dass man sagt, dass man einfach nur im Herzen den Glauben trägt und nicht aussprechen muss, hätte der Prophet ihm das gesagt. Hätte ihm gesagt, glaube, dass es kein Gott gibt als Allah. Und er hätte nicht gewartet auf eine Antwort. Fertig. Das wäre einfach gewesen. Und danach, wenn er gestorben wäre, Allah will, hätte ihm Bescheid sagen können, dass er im Paradies ist oder nicht. Ja? Aber der Prophet hat klar und deutlich ihm gesagt, sag la ilaha illallah. Man muss es aussprechen. Und handeln sowieso. Was macht das für einen Sinn, wenn ich sage, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Ein Gott ist jemand, der vergöttert wird. Ein Gott ist jemand, der vergöttert wird. Jemand, der angebetet wird. Und verherrlicht wird. Und die man liebt. Und was bringt das, wenn ich bezeuge, dass das bei Allah der Fall ist? Und ich tue es nicht. Ja, das ist ein Widerspruch. Deswegen muss man auch handeln. Und dafür gibt es viele Beweise natürlich. Und dann sagen sie, als Eigenschaft, darum vergib uns unsere Sünden und bewahre uns vor der Strafe des Höllenfeuers. Und in diesem Vers haben sie wieder eine Form von Tawassul gemacht. Ja? Das heißt, sie haben eine Form des Tawassul ist, dass man seine Taten nimmt, seine Amal, seine Taten nimmt und dadurch Allah näher kommen möchte. Das heißt, man sagt, oh Allah, bitte darum, dafür, dass ich heute zum Beispiel mein Dhuhr-Gebet gebetet habe, bitte vergib mir die in die Sünde oder löse mir die in dieses Problem. Ja? Man sucht ein Mittel zu Allah, das heißt Tawassul, man sucht ein Mittel zu Allah durch die eigenen Taten, die man verrichtet hat. Das darf man, das ist absolut erlaubt. Und der eine Tat ist fast der Glaube. O Allah, dafür, dass ich glaube, bitte vergib mir meine Sünden und bewahre mich vor der Strafe des Höllenfeuers. Das ist selbstverständlich eine vollkommen legitime und erlaubte Halal-Angelegenheit. Und natürlich genauso wie es erlaubte Tawassul gibt, verbotene Tawassul. Also verboten, zum Beispiel, wenn ich versuche, Allah näher zu kommen durch die Tat von jemand anders. Das macht ja auch logisch überhaupt keinen Sinn. Ich kann nicht sagen, O Allah, wegen Ali, weil er Ali gebetet hat gestern Nacht, bitte vergib mir meine Sünden. Das macht keinen Sinn. Aber es gibt Leute, die machen das. Also auch, es gibt Leute, die machen das. Okay? Na, auf jeden Fall, in diesem Vers natürlich nebenbei gemerkt, ist bestätigt oder ist bewiesen oder ist ein Beweis dafür, dass das Höllenfeuer gibt. Ist ein Beweis dafür, dass es das Höllenfeuer gibt. Na, und auch ein Beweis dafür, dass die gläubigen Menschen sündigen und Sünden begehen. Und ein Beweis dafür, dass es zur Gewohnheit der gläubigen Menschen gehört, dass sie Allah um Vergeben ihre Sünden bitten. Ja. Dann weitere Eigenschaften, die Standhaften und die Wahrhaftigen, die demütig ergeben und diejenigen, die ausgeben und die im letzten Teil der Nacht um Vergebung bittenden. Die Standhaften auch Fabirin oder auch die Geduldigen, das sind weitere Eigenschaften von wem? Für die Gottesfürchtigen. Denn Allah hat am Anfang gesagt, dass er dieses Paradies bereitet hat für die, im 15.1. erwähnt hat, dieses Beispiel bereitet hat er für diejenigen, die gottesfürchtig sind, die Allah fürchten. Und übrigens, auf Arabisch eigentlich heißt Muttaqin nur fürchten, ja, nur die Fürchtigen, die sich schützen vor etwas. Also Allah steht nicht drin, ja, aber das ist damit gemeint, verständlich. Wie fürchte ich mich vor Allah, indem ich das tue, was er von mir verlangt? Indem ich mich vor seiner Strafe vorsehe und vor seinem Zorn oder vor der Hölle und so weiter und so fort, ja. Und das ist übrigens, was wir gerade machen, dieser 16. und 17. Vers ist eine Erklärung des 15. Vers oder ein Teil des 15. Vers. Also die Gottesfürchtigen, die erwähnten im 15. Vers, hat Allah näher erläutert im 16. und 17. Vers. Und das nennt man Tafsir, Koran mit Koran. Der Koran erklärt sich selbst. Und das ist eine, oder die höchste Form des Tafsir, also genauso wie man den Koran verstehen mit der Sunnah, was auch die höchste Form ist, kann man den Koran auch verstehen mit dem Koran, das ist genau auch die höchste Form ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala erklärt selbst, was er meint. Er erklärt uns, was er mit den Gottesfürchtigen meint. Die Standhaften, standhaft, geduldig sein, ist in zweierlei Hinsicht. Erstens, dass man geduldig ist in den Gottesdiensten oder in der Gehorsamkeit. Das heißt, man ist geduldig, gehorsam. Das heißt, man hat Geduld und Ausdauer, dass man immer gehorsam ist. Egal, was von Allah von einem verlangt, man führt es aus und man kommt nicht von diesem Weg ab. Geduldig verharrt man auf dem Weg der Gehorsamkeit. Ja? Und das bedeutet, dass das braucht Standhaftigkeit. Man ist standhaft in der Gehorsamkeit. Nicht manchmal ist man gehorsam, manchmal nicht. Man versucht, soweit es geht, immer gehorsam zu sein. Das ist eine Form der Standhaftigkeit oder eine Form der Geduld. Die zweite ist genau offensichtlich zu entnehmen, dass man geduldig ist den Sünden gegenüber. Das heißt, dass man sie eben nicht verrichtet, dass man nicht begeht. Dass man also standhaft ist und die Sünden nicht begeht. Also haben wir zwei Formen der Standhaftigkeit. Einmal standhaftig in der Hinsicht, dass man gehorsam ist und immer gehorsam bleibt. Und auf der anderen Seite, dass man von den Sünden entfernt bleibt und geduldig ist. Das heißt, nicht die Sünden begeht, denn die Verführungen sind groß und viel. Aber man verharrt in Gehorsamkeit. Möge Allah uns diese Geduld schenken. Die Standhaften und die Wahrhaftigen und Wahrhaftigkeit zeigt sich, genauso wie wir vorhin gesehen haben im Iman, die Wahrhaftigkeit zeigt sich im Iman selbst, dass man wahrhaftig ist in seinem Glauben und dass man auch wahrhaftig ist in Wort und Tat. Dass man wahrhaftig ist in Wort und Tat. Das muss ein Einklang sein. Das, was man glaubt und was der Islam lehrt, muss im Einklang mit dem sein, was man sagt und was man tut. Na, das kann man natürlich ausweiten, weil man kann auch, wenn das nämlich nicht der Fall ist, dass eine der schlimmsten Sachen ist, weil das läuft in Richtung Heuchelei. Eine zweite Sache ist, das ist eine ganz schlechte Sache für die Dauer. Wenn jemand sieht, dass du als Muslim was anderes sagst, als was du predigst, oder was anderes tust, als was du predigst, dann die Leute, auch wenn es kein gutes Argument ist, aber sie werden sagen, er macht es ja auch nicht, also warum soll ich es tun? Oder wenn jemand ein schlechtes Vorbild, und wie viele Menschen sind gerechtfertigt worden schon nur durch die Handlung einer anderen Tat? Durch das Benehmen oder die Aussage oder die Handlung einer anderen Tat? Deswegen muss das alles im Einklang sein. Die demütig Ergebenen, die sind Allah demütig ergeben, im Gebet zum Beispiel. Und diejenigen, die ausgeben, und was gibt man aus? Das Überschüssige. Man gibt das Überschüssige aus. Das ist die Eigenschaft der Gottesfürchtigen. Sie sind nicht verschwenderisch. Was sie zu viel haben, geben sie aus. Für Allah. Egal wie. Für Allah. Al-Munfiqin, jemand, der etwas ausgibt. Steht nicht für wen, aber wir haben mitgeteilt bekommen, wer die Menschen sind, denen man Spenden gibt. Oder nicht nur Spenden gibt, sondern allgemein, man kann ja auch Gutes investieren. Also ich kann ja zum Beispiel mit Zakat kann ich ja nicht eine Moschee bauen, darf ich nicht. Aber ich kann sehr wohl mit Spenden Moscheen bauen, selbstverständlich. Und das ist eine Form, die man ausgeben kann. Und im letzten Teil der Nacht um Vergebung Bittenden. Im letzten Teil der Nacht beten diese Menschen und bitten um Vergebung. Das ist eine Version. Entweder sie beten, während sie um Vergebung bitten, oder was manche Gelehrte gesagt haben, sie beten in der Nacht und im letzten Sechstel etwa bitten sie nur um Vergebung. Das ist auch eine Möglichkeit. Entweder sie beten die ganze Zeit und im Gebet bittet man ja Allah um Vergebung. Ja? das kann man ja machen. Man macht das ja, in der Niederwerfung kann man Allah um Vergebung bitten. Oder zwischen den, oder auch im Ruku' gibt es auch manche Du'as dafür. Oder auch im Sitzen zwischen den beiden Niederwerfungen. Oder vor dem Salam kann man Allah um Vergebung bitten. Und genauso, oder außerhalb des Gebetes. Sie bitten Allah einfach um Vergebung im letzten Teil der Nacht. Und warum im letzten Teil der Nacht? Weil unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in einem authentischen Hadith mitgeteilt hat, der bei allen sechs Büchern ist, außer Nasa'i, das habe ich nicht gefunden, und auch bei Ahmad, bei Darimi und Al-Muwatta von Imam Malik rahimahullah. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul layl al-akhir." Allah, er sagte sallallahu alaihi wasallam: "Unser Herr, der Segensreiche und Erhabene, steigt jede Nacht im letzten Drittel zum untersten Himmel hinab." فَيَقُولْ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ. Er sagt: "Wer ruft mich an, sodass ich ihm sein Gebet erhöre?" مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ. Wer bittet mich, sodass ich ihm gebe? وَمَنْ يَسْتَغْفِرُ لِي مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ. Wer bittet mich um Vergebung, sodass ich ihm vergebe? Also im letzten Drittel der Nacht, Allah subhanahu wa ta'ala steigt zum untersten Himmel herab und stellt diese Fragen. Warum macht er das? Damit er uns vergibt und damit er unsere Sünden vergibt und damit er unser Gebet erhört und damit er uns das gibt, was man sich wünscht. Und deswegen sollte man diese Zeit ausnutzen, um Allah subhanahu wa ta'ala alles zu bitten, was einem auf dem Herzen liegt. Besonders natürlich um Vergebung der Sünden, denn wie Allah sie hier beschrieben hat, weil Mustaghfirina bil Ashar, übrigens, letzten Teil der Nacht, Sahar, wurde so genannt, weil da nimmt man auch die Nahzeit ein, die Sahur-Mahlzeit, ja, nimmt man im letzten Drittel der Nacht oder gegen Ende der Nacht ein, wenn man fasten möchte, dann nimmt man die letzte Mahlzeit am Ende der Nacht ein. Ja, also wenn man zu diesen Menschen gehören möchte, oder auch nicht, auf jeden Fall wird Allah subhanahu wa ta'ala das Gebet desjenigen im letzten Drittel der Nacht erhören. Wie ich sage noch einmal, unser Herr, der Segensreiche und Erhabene, steigt jede Nacht im letzten Drittel zum untersten Himmel herunter und fragt oder sagt: "Wer bittet mich, sodass ich ihm sein Gebet erhöre? Und wer bittet mich oder wer ruft mich an, sodass ich sein Gebet erhöre? Wer bittet mich, dass ich ihm gebe? Und wer bittet mich um Vergebung, dass ich ihm seine Sünden vergebe?" Und und Allah macht das nur, damit wir ihm auch beten, anbeten. Und damit wir ihm auch darum bitten. Dann im folgenden Vers heißt es: Allah bezeugt, dass es keinen Gott gibt außer ihm. Und ebenso bezeugen die Engel und diejenigen, die Wissen besitzen. Der Wahre der Gerechtigkeit. Es gibt keinen Gott außer ihm, dem Allmächtigen und Allweisen. Und ich erinnere noch einmal daran, was der Offenbarungsgrund dieser Verse ist, der Anlass dieser Verse ist. So hatten wir erwähnt, dass die ersten 80 Verse von Surat Al-Imran, des dritten Surah, in der wir uns gerade befinden, herabgesandt worden sind in Bezug auf eine Gruppe von Christen aus dem Süden Arabiens, aus Najran, die zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam gekommen sind und mit ihm diskutieren wollten über den Messias Jesus Christus alaihi salam. Und diese Verse sind in erster Linie an sie gerichtet und in zweiter Linie an alle anderen, die so handeln wie sie. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt hier, als Antwort auf ihren Glauben an den Messias, sagt er: Allah bezeugt, dass es keinen Gott gibt außer ihm. Das bedeutet, es gibt niemanden, der es wert ist oder würdig ist, angebetet zu werden, außer ihm, subhanahu wa ta'ala. Außer ihm, Allah subhanahu wa ta'ala. Also weder Jesus Christus, alaihi salam, noch seine Mutter, noch irgendjemand anderes, noch Uzair oder aber andere Menschen, die angebetet werden, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und bezeugen bedeutet auch verkünden und verdeutlichen. Verkünden und verdeutlichen. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala, er sagte, er ist über alles Zeuge, Wallahu ala kulli shay'in shahid, er etwas bezeugt, der alles weiß und alles sieht, ja, dann ist dieses Zeugnis, gibt kein wertvolleres Zeugnis als dieses Zeugnis. Und Allah subhanahu wa ta'ala selbst bezeugt, dass er der einzige Gott ist. Der einzige ist, der anbetungswürdig ist, subhanahu wa ta'ala. Und ebenso bezeugen die Engel und diejenigen, die Wissen besitzen, und das sind die edelsten Zeugen, die Engel. Denn die Engel, ist uns überliefert worden im Koran, dass sie niemals ungehorsam sind. Dass sie alles tun, was Allah subhanahu wa ta'ala von ihnen verlangt hat. Und wenn sie zeugen, zeugen sie in Wahrheit. Und ihr Zeugnis ist wahr. Und die Engel sind eine gewaltigere Schöpfung als der Mensch. Die Engel sind eine viel gewaltigere Schöpfung als der Mensch. Und sie bezeugen ebenfalls. Und diejenigen, die Wissen besitzen, die Gelehrten. Dieser Vers ist ein gewaltiger Vers. Denn wer ihn verinnerlicht, macht sich bewusst, oder soll sich bewusst machen, dass Allah subhanahu wa ta'ala sein Zeugnis gleichgestellt hat mit dem Zeugnis der Engel und dem Zeugnis der Gelehrten. Was für Gelehrten sind das? Die Wissen besitzen. Ulul Ilm, was für Wissen besitzen sie? Wissen um den Tawhid. Wissen um den Tawhid. Wissen um den islamischen Monotheismus. Das ist das Wissen, was hier geschrieben wird. Und dieser Vers ist ein Hinweis darauf, dass der Tawhid das edelste Wissen ist überhaupt. Das edelste Wissen überhaupt ist. Und worum es überhaupt geht. Und womit die Gesandten entsandt worden sind. Wer sind aber diejenigen, die Wissen besitzen? Ist das jemand, der studiert hat in einer islamischen Universität? Oder jemand, der den Koran auswendig kann? Oder jemand, der einen Turban aufhat? Oder was ist damit gemeint? Ganz einfach, damit gemeint sind die Propheten in erster Linie von den Menschen. Alle gläubigen Menschen, alle Muslime. Diejenigen, die verstanden haben, was La ilaha illallah bedeutet. Alle diese, die wissen, warum auch Allah der einzige anbetungswürdig ist und warum es niemanden geben darf, der angebetet wird außer Allah, das sind Menschen, die Wissen besitzen. Sie besitzen das Wissen schlechthin. Ja, also Allah, also das sind die Propheten, die Gläubigen und die Muslime, alle, die eben verstanden haben, was La ilaha illallah bedeutet. Der Wahre der Gerechtigkeit, Allah subhanahu wa ta'ala, qa'iman bil qist. Allah subhanahu wa ta'ala ist Wahre der Gerechtigkeit und Tawhid ist die Gerechtigkeit schlechthin. Tawhid ist die Gerechtigkeit schlechthin. Und ich erinnere mich und euch daran genau, warum? Weil wir haben mehr als einmal erwähnt und werden es immer wieder erwähnen. Es gibt Gründe dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala angebetet werden muss und keine andere außer ihm angebetet werden darf. Denn jede Gunst, die uns erlangt, sei es das, was wir sehen können, oder das wir fühlen können, das wir hören können, oder egal was wir tun können oder nicht tun dürfen, oder was auch immer, jede Gunsterweisung von Allah subhanahu wa ta'ala kommt von ihm. Es gibt nichts, was nicht von ihm kommt. Und jede Schöpfung, oder alles, was es gibt, ist die Schöpfung Allahs. Also ist alles auf ihn zurückzuführen. Und wenn alles von ihm kommt, subhanahu wa ta'ala, warum sollte dann ein Teil dessen, was er erschaffen hat, anbetungswürdig sein? Es macht überhaupt keinen Sinn, weder von vorne noch von hinten. Und auch der Messias, den Allah erschaffen hat, und geformt hat im Mutterbauch der Maria, Allahs Friede mit ihr und ihm, all diese sind eine Schöpfung von ihm. Insofern, warum wird er dann angebetet? Das ist, was gesagt werden soll gegenüber den Christen von Najran und den Christen überhaupt. Es gibt keinen Gott außer ihm, dem Allmächtigen und Allweisen, subhanahu wa ta'ala. طيب. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. Wahrlich, die Religion bei Allah ist der Islam. Das ist eine Lesart, in der Lesart von Al-Kisai, inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. Also entweder ich übersetze es so, wie ich gerade übersetzt habe, es gibt keinen Gott außer ihm, dem Allmächtigen und Allweisen. Punkt. Gewiss, die Religion bei Allah ist der Islam. Oder ich kann übersetzen und sagen, Allah bezeugt, dass es keinen Gott gibt außer ihm. Ebenso die Bezeugnis die Engel und diejenigen, die Wissen besitzen. Der Wahre der Gerechtigkeit. Es gibt keinen Gott außer ihm, dem Allmächtigen und Allweisen. Sie alle bezeugen, dass die Religion bei Allah der Islam ist. Sie alle bezeugen, dass die Religion bei Allah der Islam ist. أن الدين عند الله الإسلام. also weder das Christentum, noch das Judentum, noch irgendeine Form des Polytheismus, noch der Buddhismus, noch der Hinduismus, alle diese Sachen wird Allah nicht annehmen. Und die einzige Sache ist der Islam. Warum? Das ist auch logisch, weil der Islam bedeutet, dass man sich Allah vollkommen ergibt. Und es muss sein, dass die Religion, bei der man sich Allah vollkommen ergibt, dass die wahre Religion ist. Es kann keine andere Religion sein. Es kann keine Religion sein, die Allah annimmt, außer einer Religion, bei der man sich ihm vollkommen ergeben hat. Allah wird niemals etwas akzeptieren, wenn man sich jemand anders ergibt außer ihm. Also deswegen kann es nur der Islam sein, vom rein logischen Standpunkt her. Gewiss, die Religion bei Allah ist der Islam. Und die Religion ist die ganze islamische Lebensweise. Die ganze Religion, das ganze Gebäude vom Islam. Die Art und oder man könnte übersetzen Religion auch die Art und Weise, wie man sich Allah nähert. Denn Religion ist ja das, was unser Prophet uns überbracht hat, damit wir wissen, wie wir uns Allah nähern können. Das ist die Religion. Gewiss, die Religion bei Allah ist der Islam. Und gemeint ist hier, wenn wir meinen, den Islam, so wie wir ihn kennen, das heißt das, was Muhammad überbracht hat, dann natürlich gemeint ist ab dem Zeitpunkt, nachdem Muhammad entsandt worden ist. Wenn wir meinen mit Islam einfach die Tatsache, dass man sich Allah ergibt, dann ist das jede Botschaft, die von jedem Propheten überbracht worden ist. Denn jeder Prophet hat nichts anderes als den Islam verkündet. Und wir haben ja gesagt, Islam können wir in zwei Teile einteilen, was diese Sachen angeht. Einmal der Glaube und einmal die Gesetze. Der Glaube ist immer gleich gewesen. Der Glaube an Allah, an seine Engel, an seine Bücher und so weiter und so fort. Das ist der Glaube, den alle Propheten gebracht haben. Der zweite Teil sind die Gesetze. Die Gesetze, die können sich unterschieden haben. Das heißt zum Beispiel, wie oft wir beten müssen pro Tag. Das war nicht immer fünf. Es war bei anderen Propheten mit Sicherheit anders. Oder andere Gottesdienste waren anders. Das Fasten war mal anders. All diese Sachen können sich unterscheiden, die Gesetze. Oder auch vielleicht waren bestimmte Sachen halal, bestimmte Sachen haram. Es ist auch uns überliefert worden, dass bestimmte Sachen für die Kinder Israels haram gewesen sind. Und als Isa gekommen ist, a.s., hat er sie erlaubt erklärt. Und damit ich euch einen Teil dessen, was euch verboten war, erlaube. Ja? Insofern, die Gesetze waren mit Sicherheit unterschiedlich. Aber der Glaube war immer der gleiche. Das ist der Moment, wenn man sagt, die Propheten waren alle Muslime und der Glaube ist der Islam. Doch diejenigen, denen die Schrift gegeben wurde, wurden erst uneinig, nachdem das Wissen zu ihnen gekommen war. Aus Missgunst untereinander. Allahu Akbar. Also sie haben Wissen gehabt, also diejenigen, denen die Schrift gegeben wurde, die Juden und die Christen. Sie haben die Tora und das Evangelium gehabt. Wurden sich erst uneinig, nachdem Wissen zu ihnen gekommen war. Sie wussten ganz genau Bescheid über Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sie wussten ganz genau Bescheid, wie er sallallahu alaihi wasallam, was für Eigenschaften hat. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat uns im Koran berichtet, dass über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der Tora und in der Injil im Evangelium berichtet worden ist. Und Eigenschaften über ihn sind dort beschrieben worden. Und sie haben ihn erkannt und gewusst, also es gibt Erzählungen, dass die Juden in Medina sehr wohl gewusst haben, dass dieser Prophet oder dieser Muhammad ibn Abdullah dieser Gesandte ist, der angekündigt worden ist. Und sie wurden sich erst uneinig, nachdem sie gewusst haben, dass das dieser Prophet ist, tatsächlich, dann wurden sie uneinig. Dann wurden sie uneinig, warum? Warum? Sie wussten, dass es die Wahrheit ist, aber manche von ihnen wollten einfach den Islam nicht annehmen. Manche von ihnen wollten den Islam einfach nicht annehmen. Und eine Ursache dafür ist, wie Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, aus Missgunst untereinander. Aus Hass und aus Neid. Aus Hass und aus Neid, dass unter anderem dieser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, ein Araber war. Ein Araber war und von den Söhnen Ismails abstammt. Was die Juden nicht akzeptieren wollten. Sie wollten einen von den Söhnen Jakobs, Israel. Und das ist aber nicht der Fall gewesen. Und sie haben ihn einfach geleugnet, obwohl sie gewusst haben, dass er der Prophet ist. Sallallahu alaihi wasallam. Und bei den Christen gab es auch viele Gründe. Aus Missgunst und aus Hass und aus Neid, weil sie wollten nicht ihre Stellung, besonders das Problem ist immer bei den Gelehrten oder bei denen, die Macht haben von ihnen. Sie wollten nicht ihre Position aufgeben. Und deswegen findet man heutzutage, jeder hält an seiner Konfession fest, jeder öffnet eine eigene Kirche und jeder legt seinen Anhängern Steuern auf und jeder macht sein eigenes Geschäft. Und es gibt auf der Welt weit über 1000 verschiedene Konfessionsgemeinschaften. Und jede von ihnen sammelt Geld von ihren Bürgern ein. Das Traurige an der Sache ist, bei manchen Muslimen ist es nicht anders. Bei manchen Muslimen, natürlich abgeirrten Sekten meine ich damit, abgeirrten Sekten, ist es nicht viel anders, sondern sie treiben auch Geld von ihren Anhängern ein, damit sie existieren. Weil ihr Quatsch, den sie lehren, der kann nicht akzeptieren, außer wenn sie Geld haben. Ja? Alhamdulillah, der Islam breitet sich aus mit Geld und ohne Geld. Weil es ein Glaube ist und eine Sache ist, die man ausleben kann, egal wo man ist. Tayyib, diese Leute wollten nicht den Islam annehmen, die Wahrheit, obwohl sie erkannt haben, weil sie ihre Position nicht verlieren wollten, aus Missgunst untereinander. Doch wer Allahs Zeichen verleugnet, so ist Allah schnell im Abrechnen. Und der Vers ist gewaltig. Wir wissen bei Allah SWT alles, was er macht. Er sagt nur sei und dann ist es. Wir brauchen auch keine Zeit dafür, Allah SWT. Aber als Allah sagt, doch wer Allahs Zeichen verleugnet, das heißt entweder Zeichen, was ein Zeichen? Zeichen eine Sache, auf die auf etwas hinweist. Auf was weist es hin? Auf die Wahrheit. Jedes dieser Vers von Allah SWT oder jedes Wunder vom Propheten SAW oder einem anderen Propheten weist auf die Wahrhaftigkeit dieses Propheten hin. Oder auf die Wahrhaftigkeit Allahs hin. Und dieser Religion hin. Und wer ein Zeichen Allahs leugnet, oder wer die Zeichen Allahs leugnet, so ist Allah schnell im Abrechnen. Also Allah ist sowieso schnell im Abrechnen. Allah braucht keine Zeit. Aber was wird damit ausgesagt? Damit wird ausgesagt, subhanallah, wir glauben doch sowieso, wenn jemand eine Sache leugnet aus dem Koran, ein Vers leugnet, eine Aya aus dem Koran leugnet, ist ungläubig. Es geht nicht, dass man sagt, ich glaube an meinetwegen alle Verse bis auf einen. Das geht nicht. Unmöglich. Und was ist mit jemandem, der so etwas macht? Ist ungläubig. Das heißt, sein Gericht ist schon klar. Das heißt, seine Abrechnung ist schon einfach. Er geht in die Hölle, fertig. Braucht man nicht lange diskutieren, ob er gebetet hat, gefastet hat und so weiter. Er geht sowieso in die Hölle. Wer die Zeichen Allahs leugnet, dann ist Allah schnell im Abrechnen. Dann braucht man nicht mehr diese einzelnen Taten durchzugehen. Obwohl trotzdem die richtigere Ansicht ist, dass der Ungläubige nicht nur zur Rechenschaft gezogen wird für seinen Unglauben, sondern wird zur Rechenschaft gezogen für jede einzelne Sünde, die er begangen hat. Und jede einzelne Sache, die er ausgelassen hat, die er hätte tun müssen. Das heißt seine Gebete, sein Fasten, sein Hajj, sein Umrah. Alle seine Pflichten, die er unterlassen hat. Und obendrauf der Unglaube führt ihn auch noch in die Hölle. Und dafür gibt es genug Beweise. Aber die sind nicht hier. Ist nicht der Zeitpunkt, das zu erwähnen. Na. Und wenn sie mit dir streiten wollen, dann sag, ich habe mein Gesicht Allah ergeben. Und ebenso, wer mir folgt. Also mein Gesicht, also das ist ein Teil eines Ganzen. Das Gesicht ist der Teil des Menschen und man ergibt sein Gesicht Allah, wie im Gebet, man wirft sich nieder. Aber wenn das Gesicht sich ergibt, das heißt, der ganze Körper ergibt sich. Nicht nur das Gesicht, sondern der ganze, man ergibt sich vollkommen, man wendet sich Allah zu. Weil das Gesicht ist die Sache, mit der man sich in eine Richtung wendet, als würde er sagen, ich wende mich hier auf dem Weg Richtung Allah subhanahu wa ta'ala. Ich habe mein Gesicht Allah ergeben und ebenso wer mir folgt. Und dieser Vers ist wunderbar. Weil dieses Argument, da können sie nicht Nein sagen. Die Christen, Juden kommen, oder die Christen kommen und diskutieren mit ihm. Wer hat die Wahrheit? Wer spricht die Wahrheit? Und er sagt zu ihnen, wisst ihr was? Also sinngemäß, egal, jetzt, egal, wir brauchen nicht diskutieren. Mein Weg ist, ich mache alles, was Gott sagt. Wollt ihr mir daran folgen oder nicht? Sie müssen ja sagen, wenn sie nicht sagen, sind sie ungläubig. In unserer Religion und in ihrer Religion. Okay? Deswegen dieses Argument ist gut. Ich habe mein Gesicht Allah ergeben und ebenso, wer mir folgt. Und deswegen ist es, und es ist mir egal, ob ihr mir folgt oder nicht. Meine Aufgabe ist es nur euch, die Botschaft zu überbringen, wie Allah jetzt gleich sagen wird. Und sagt zu denjenigen oder jenen, denen die Schrift gegeben wurde und dem Schriftunkundigen, seid ihr Allah ergeben. Und sagt zu jenen, denen die Schrift gegeben wurde, wer sind das? Die Juden und die Christen. Und den Schriftunkundigen, das sind die Götzendiener, die arabischen Götzendiener. Und warum wurden sie als Schriftunkundige bezeichnet? Offensichtlich aus ein oder zwei Gründen. Erster Grund, weil sie meistens nicht lesen konnten. Weil sie meistens ein Ummiyin, jemand, der nicht lesen, nicht schreiben kann. Und die Araber, die arabischen Götzendiener, die waren ein Volk, das meistens nicht lesen, nicht schreiben konnte. Oder könnte auch eine Bedeutung sein, weil Allah gesagt hat, sagt zu denen, die die Schrift gegeben wurden, ohne Schriftunkundigen, weil die Christen sehen, dass sie auf gar kein Buch stützen. Also im Gegensatz zu jüdischen Christen, die wenigstens irgendwelche Schriften haben, die sie auf Gott zurückführen, oder auf ihren Propheten, so die Götzen, denen haben überhaupt gar nichts. Die behaupten nicht einmal, dass ein Gott von ihnen einen entsandt hat, die behaupten das nicht einmal. Also wenn sie nicht einmal behaupten, yani, auf was schützen sie sich? Auf gar nichts. Seid ihr Allah ergeben, das heißt, seid ihr endlich Allah ergeben, das ist eine Form der Drohung. Nicht einfach nur seid ihr Allah ergeben, sondern seid ihr endlich Allah ergeben, nachdem die Zeichen zu euch gekommen sind, die Beweise dafür, dass der Tawhid der einzige Weg zu Allah ist, der einzige Weg zur Errettung ist, seid ihr nun endlich Allah ergeben oder immer noch nicht? Wenn sie ihm ergeben sind, also Allah, dann sind sie rechtgeleitet. Kehren sie sich aber ab, so obliegt ihr nur die Übermittlung der Botschaft. Alhamdulillah, das macht dem Da'iya leicht, macht es ihm leicht. Jemand, der zu Allah aufruft, macht es auf die beste Art und Weise den Menschen klar, was die Wahrheit ist. Aber wer nicht glauben will, braucht nicht glauben. Niemand wird gezwungen, aber jeder wird gezwungen im Jenseits. Jeder wird im Jenseits gezwungen, dass er das erhält, was er getan hat. So obliegt dir nur die Übermittlung der Botschaft, Allah sieht die Diener wohl, und das ist eine Form der Drohung natürlich. Das ist natürlich eine Form der Drohung. Allah, es ist zwar gut für diejenigen, die Gutes tun, sie brauchen sich nicht merken, was sie tun, sondern Allah merkt sich das für uns und schreibt es auf oder lässt es aufschreiben und wird dafür belohnen, aber sogar, dass man am Tag darf, wenn man es vergessen hat, man wird erinnert. Aber der, wie heißt es, der Ungläubige, für ihn ist es natürlich eine Drohung, denn er hofft, dass seine Sünden nicht vorgelesen werden und dass man ihn übersieht. Diejenigen, die Allahs Zeichen verleugnen, die Propheten zu Unrecht töten und diejenigen unter den Menschen töten, die Gerechtigkeit befehlen, denen verkünde schmerzhafte Strafen. Das ist eine Übersetzung. Und in der Lesart von Hamza heißt es nicht وَيَقْتِلُونَ وَيُقَاتِلُونَ, also diejenigen, die Allahs Zeichen verleugnen, die Propheten zu Unrecht bekämpfen und diejenigen unter den Menschen töten oder diejenigen unter den Menschen bekämpfen, die Gerechtigkeit befehlen, denen verkünde schmerzhafte Strafen. Und wer sind diejenigen, die Propheten zu Unrecht töteten, die es gemacht haben in der Vergangenheit, sind die Juden gewesen. Die es gemacht haben in der Vergangenheit, die Juden gewesen. Und wir kennen einige Propheten, die umgebracht worden sind. Allah hat uns darüber berichtet. Und bei Namen kennen wir, wissen wir, uns ist überliefert worden, dass sie Zakaria a.s. umgebracht haben und Yahya a.s. umgebracht haben und Isa a.s. versucht haben umzubringen. Und sogar noch bis jetzt behaupten, dass sie es getan haben. Und wenn jemand auch noch behauptet und darauf stolz ist, dass es getan haben soll, obwohl es nicht getan hat, ist es so, als hätte er es getan. Aber natürlich nicht nur die Juden gemeint, sondern egal, wenn andere Völker das gemacht haben, ebenfalls. Diejenigen, die Allahs Zeichen verleugnen, die Propheten zu Unrecht töten oder bekämpfen und diejenigen unter den Menschen töten bekämpfen, die Gerechtigkeit befehlen, denen verkünde schmerzhafte Strafe. Und die Gerechtigkeit ist jetzt hier nicht näher erläutert worden, insofern ist jede Form von Gerechtigkeit in diesem Vers gemeint, aber Allahu a'lam. Es könnte sein, weil Allah sagte ja im Vers 18, hat er doch gesagt, der Wahrer der Gerechtigkeit. Über den Tawhid sagt er, der Wahrer der Gerechtigkeit. Und die größte Gerechtigkeit ist der Tawhid. Und vielleicht ist gemeint hier, könnte sein, dass gemeint ist, die Gerechtigkeit befehlen, die den Tawhid befehlen. Denen verkündet schmerzhafte Strafe, also diejenigen, die das leugnen und diese Menschen umbringen, die so etwas tun. Und wie viele sind das? Sehr viele sind das. Das sind diejenigen, deren Werke in Diesseits und Jenseits hinfällig werden und sie haben keine Helfer. Und was bedeutet, dass ihre Werke in Diesseits und Jenseits hinfällig werden? Das heißt, sie ziehen keinen Nutzen daraus. Das heißt, sie ziehen keinen Nutzen aus den Taten, die sie gemacht haben, sondern am Tag der Auferstehung wird gesagt werden, zu ihren Taten werdet verwehter Staub. Werdet verwehter Staub, wenn man Staub hat und bläst einmal drauf, dann ist der Staub weg. Das war's. Das heißt, sie haben nichts von ihren Taten. Die Taten werden nicht mal gewogen. Sie wiegen nichts. Die ganzen Amilatun Nasiba, über Allah sagt, über Surat al-Rashi, über solche Menschen, die haben viel geackert. Dann werden sie in ein Feuer eingehen, obwohl sie viel getan haben und viel geleistet haben. Und vielleicht haben sie sogar geweint für Allah. Vielleicht haben sie nachts gebetet, viel. Ja? Christen, Juden kann sein. Wir sind viel beten und fasten und opfern und kämpfen. Kreuzzüge, was weiß ich alles, am Ende nichts anderes als die Hölle. Und das ist eine Schmach über eine Schmach. Weil wenn jemand, der schon nicht handelt, in die Hölle geht, dann was ist mit jemandem, der auch noch handelt, aber falsch handelt. Das ist eine doppelte Schmach übereinander. Sie haben keine Helfer, also egal, wer den Islam nicht annimmt, egal ob es Juden sind oder Christen oder Götzendiener, ihre Taten werden hinfällig werden und sie haben keine Helfer im Jenseits. Nicht einmal Allah wird ihnen helfen, denn sie werden die Hölle gehen. Allah subhanahu wa ta'ala wird niemanden, der ungläubig ist, aus der Hölle erretten. So ist es uns überliefert worden. Denn Allah sagte an drei Stellen im Koran, dass die Ungläubigen ewig in der Hölle bleiben werden. Und Allah weiß am besten Bescheid. Aber wir möchten nicht unerwähnt lassen, dass über das Töten der Propheten hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو قتله نبي. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Diejenigen Menschen, die am Tag der Auferstehung am strengsten bestraft werden, ist jemand unter ihnen ist jemand, der einen Propheten umgebracht hat. أو قتله نبي, oder der von einem Propheten umgebracht worden ist. Natürlich, wenn ein Prophet jemanden umbringt, das war zu Recht. Das ist eine Katastrophe für die Person dann. أو رجل يضل الناس بغير علم, oder jemand, der die Menschen in Verirrung bringt, in die Irre leitet, ohne Wissen, der die Menschen ohne Wissen in die Irre leitet. أو مصور يصور التماثيل, oder jemand, der Bildhauer ist. Oder jemand, der Bildhauer ist, also Statuen herstellt von Bildern. Und der Hadith ist Hassan überliefert worden über Ibn Mas'ud. Also er hat es gesagt und auch über den Propheten sallallahu alaihi wasallam sahih überliefert worden. Und in der As-Silsila sahih kann man das nachlesen. Allah weiß am besten Bescheid. Wa sallallahu baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.